heute mit der Folge Feedback Selbstanzeige, worauf achte ich? Ja, diese Frage geht sozusagen in ein Thema, das jeden Berufskollegen wahrscheinlich öfters in seinem Leben begleitet, nämlich worauf achte ich bei einer Selbstanzeige? Ich habe jetzt heute 4 Punkte rausgegriffen. Das sind jetzt nicht Fehler, die mir am häufigsten unterkommen, aber vielleicht ist es eine Fehlerquelle, die der eine oder andere von Ihnen nicht so prominent am Schirm hatte. Und ich beginne vielleicht gleich mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist, wo bringe ich eine Selbstanzeige ein? Das wissen wir natürlich alle, dem Grunde nach beim Finanzamt oder bei einem Zollamt, wenn es ein Zollvergehen ist. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich die Selbstanzeige beim Amt für Betrugsbekämpfung einbringe. Und da ist vielleicht ein Thema, das mir letztens aufgefallen ist, dass Selbstanzeigen sehr oft beim Amt für Betrugsbekämpfung eingebracht werden, vor dem Hintergrund, um einfach hier einen Ansprechpartner sehr schnell mit dem Fall zu befassen. Und natürlich kann man jetzt taktische Gesichtspunkte dafür ins Treffen bringen. Allerdings muss ich aufpassen, dass sich nicht jede Selbstanzeige dem Grunde nach für das Amt für Betrugsbekämpfung zur Einbringung eignet. Warum? Vielleicht folgenden Fall. Ich hatte zuletzt eine Selbstanzeige eines Kollegen, der eine verdeckte Gewinnausschüttung, einen Sachverhalt mit verdeckten Gewinnausschüttungen zum Gegenstand hatte. Und da wurde Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, aber auch Kapitalertragssteuer saniert und offengelegt. Und in diesem Selbstanzeigeentwurf, der an das Amt für Betrugsbekämpfung gerichtet war, war dann letztlich auch ein Stundungsantrag enthalten in diesem Schriftsatzentwurf. Und hier bitte Achtung, das ist schon wichtig. Hier muss ich dann schon aufpassen aus Risikogesichtspunkten, dass ich einen Stundungsantrag ja nur bei einem Finanzamt stellen kann, bei einer Abgabenbehörde stellen kann. Und das heißt, ein Stundungsantrag, insbesondere für die Selbstbemessungsabgaben, also für die Kapitalertragssteuer in dem konkreten Fall, kann ich nicht beim Amt für Betrugsbekämpfung stellen. Ja. Das heißt, diese Selbstanzeige eignet sich daher jedenfalls nur zur Einbringung beim Finanzamt. Warum? Weil nur dann sichergestellt ist, dass ich diesen Stundungsantrag lege artis eingebracht habe, weil eben das Amt für Betrugsbekämpfung keine Abgabenbehörde wäre. Also das heißt, hier aufpassen. Dem Grunde nach sind Selbstanzeigen beim Amt für Betrugsbekämpfung einbringungsfähig. Allerdings genauer hinsehen, wenn ich Stundungsanträge stelle, dann bitte immer sicherstellen, dass ich hier auch eine Abgabenbehörde, dass ich diesen bei der Abgabenbehörde einbringe. Natürlich kann ich die Selbstanzeige zunächst beim Amt für Betrugsbekämpfung einbringen und dann innerhalb der Monatsfrist einen Stundungsantrag für Selbstbemessungsabgaben über FinanzOnline oder bei der Abgabenbehörde stellen. Allerdings zeigt dann oft die Erfahrung, wenn man die Selbstanzeige rausgeschickt hat, die Selbstanzeige draußen ist, dann vergisst man oft auf einen Stundungsantrag, den man dann alternativ nämlich noch einbringen muss bei der Abgabenbehörde. Und in dem Fall bitte nur mitnehmen. Achten Sie darauf, wenn Sie Selbstanzeigen beim Amt für Betrugsbekämpfung einbringen. Gerade bei Selbstbemessungsabgaben ist es wichtig, einen Stundungsantrag zu stellen und der wäre gerade eben nicht beim Amt für Betrugsbekämpfung zu stellen. Vielleicht das Punkt 1, was mir zuletzt aufgefallen ist. Der zweite Punkt, und das ist einer, naja, da kann man sagen, der trifft auch nicht auf jede Selbstanzeige zu. Allerdings wissen wir ja, die Praktiker unter Ihnen, dass eine Selbstanzeige immer eine Darlegung der Verfehlung zu enthalten hat. Also sprich, hier ist in finanzstrafrechtlicher Sicht das Fehlverhalten darzulegen und in der Selbstanzeige zu beschreiben. Und da möchte ich vielleicht nur einen Hinweis bringen, weil der mir letzt untergekommen ist. Es gibt eine Kommentierung im Wiener Kommentar vom Hofrat Lessig, der betreffend Darlegung der Verfehlung eine personenbezogene Darlegung der Verfehlung folgert. Ja. Das ist vielleicht insofern wichtig, wenn Sie Sachverhalte mit einer Selbstanzeige sanieren, wo Sie in die Gerichtszuständigkeit fallen. Warum? Weil Sie hier ja im Bereich der Gerichtszuständigkeit, wenn die Selbstanzeige floppt, ja, das Thema haben, wenn Sie es bis zur Spitze treiben, landen Sie irgendwann beim obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof orientiert sich sehr stark am Wiener Kommentar. Das heißt, da sollte man dann schon auch die Kommentierungen dazu lesen, nämlich insbesondere, wenn sie für die Selbstanzeige relevant sind. Und hier empfehle ich, gerade wenn Sie Selbstanzeigen haben, wo Beträge über 150.000 Euro Steuerschäden abgesichert werden, dass man in diesem Fall sich bei der Darlegung der Verfehlung Gedanken macht, nämlich insbesondere dann, wenn wir den Fall haben, dass nicht nur ein Täter genannt wird, sondern eine Vielzahl von Tätern genannt werden. Also das einfachste Beispiel ist ja da immer, wenn ich eine GmbH habe, wo der Fehler dem Rechnungswesen-Mitarbeiter passiert ist und dem Geschäftsführer passiert ist, gibt es ja dieses Schulbuchbeispiel, wenn der Rechnungswesen-Mitarbeiter hier vorsätzlich falsche Steuererklärungen vorbereitet und der Geschäftsführer diese ungeprüft unterschreibt, habe ich ja hier zwei unterschiedliche, wenn man so will, Tathandlungen. Also der Mitarbeiter im Rechnungswesen, der natürlich hier vorsätzlich falsche Erklärungen vorbereitet und dem Geschäftsführer unterjubelt. Und zweitens der Geschäftsführer, der eben hier nicht ordnungsgemäß den Prozess prüft, die Steuererklärungen überprüft, beziehungsweise hier Kontrollmaßnahmen unterlässt. Das wären streng genommen zwei unterschiedliche Formen der Darlegung der Verfehlung. Vielleicht auch ein Thema, nämlich dann, wenn ich bei einer Selbstanzeige in der Täternennung eine Liste, die ich oft sehe, von 5, 6, 7, 8 Personen ohne Funktionsbezeichnung auffinde. Auch das kann in diesem Gesichtspunkt kritisch werden. Warum? Weil nur die Nennung eines Namens ohne einen Funktionsbereich oder eine Funktionsperiode ja auch letztlich hier dann bei der Selbstanzeige zu wenig sein kann im Hinblick auf die Darlegung der personenbezogenen Verfehlung. Ja. Weil nur eine Namensnennung ja gerade dann nicht impliziert, ist es ein Geschäftsführer, ist es ein Mitarbeiter, wie steht der zum Steuererklärungsprozess, ist es ein unmittelbarer Täter, ist es ein Beitragstäter, worin hat sich sein Beitrag erschöpft, worin war gerade diese Bestärkungshandlung. Da können sich dann Abgrenzungsfragen stellen, die man sich dann, wenn die Selbstanzeige floppt, lieber nicht mit dem in Gerichtszuständigkeit dann mit dem obersten Gerichtshof ausstreiten möchte. Also vielleicht hier ist es schon bewusst, wenn Sie eine Selbstanzeige haben, die rein in die verwaltungsbehördliche Zuständigkeit fällt, dass hier im Regelfall seitens der Strafbehörden keine Nachfragen kommen. Wenn hier die Personen genannt werden, habe ich in den seltensten Fällen erlebt, dass gefragt wird, naja, bitte jetzt sagen Sie mal, lieber Verteidiger, was war denn jetzt der konkrete Beitrag dieser Person? Ja, was hat denn die am Erklärungsprozess letztlich verbockt? Ja, wo liegt denn hier der Fehler? Beziehungsweise in welcher Funktion wollen Sie denn diese Täternennung ausgeführt haben? Als Geschäftsführer? Ja, als Mitarbeiter, als Leiter des Rechnungswesens. Also solche Fragen kommen in der verwaltungsbehördlichen Zuständigkeit im Regelfall nicht. Die Selbstanzeigen werden geprüft und die Personen, die genannt sind, für die ist sie straffrei. Wenn im Fall nicht ausgeschlossen werden kann, dass die strafbefreiende Wirkung durch nachfolgend ein Gericht zu beurteilen ist, dann lieber auf Nummer sicher gehen und auch die personenbezogene Darlegung der Verfehlung absichern. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht dann der nächste Tipp Nummer 3, und das ist auch etwas, was bei mir in der Praxis jetzt dann schon öfter beim Review von Selbstanzeigen untergekommen ist. Und zwar geht es da jetzt um die Offenlegung der bedeutsamen Umstände. Also das heißt, da müssen wir ja nichts anderes als die Bemessungsgrundlagen, die Steuerbemessungsgrundlagen offenlegen und der Behörde die Möglichkeit geben, dass sie die zu Unrecht bislang nicht erhobenen Steuern einfach nachbemessen kann. Und wie gesagt, da ist oft ein Thema, wenn die steuerliche Beurteilung bei den Bemessungsgrundlagen nicht eindeutig ist. Da gibt es beispielsweise das Thema, gerade bei Zurechnung und Qualifikationskonflikten kann sich diese Frage stellen. Hatte das zuletzt nämlich bei der Frage Selbstanzeige für Versicherungsverträge. Wir alle wissen, dass steuerlich Versicherungsverträge anerkannt werden können und es auch Fälle gibt, wo sogenannte Insurance Wrapper oder Versicherungsmäntel steuerlich transparent beurteilt werden und die dahinterliegenden Kapitaleinkünfte steuerlich zu erfassen sind. Und gerade bei der Beurteilung und bei der Nacherklärung von Versicherungsverträgen empfiehlt es sich hier schon, wenn die steuerliche Anerkennung des Versicherungsvertrags auf der Kippe steht, hier beide Varianten in die Offenlegung aufzunehmen, sowohl die Variante, wenn der Vertrag steuerlich hält, wie auch wenn er nicht hält. Das Gleiche gilt auch bei Auslandsgesellschaften. Da stellt sich ja dann auch oft die Frage, naja, Ist die Gesellschaft steuerlich transparent? Also das heißt, wird sie als Zurechnungssubjekt akzeptiert oder nicht? Und die zweite Frage ist ja dann auf die, wo befindet sich der Ort der Geschäftsleitung, wenn sie als Zurechnungssubjekt akzeptiert wird? Und da gibt sich dann in der Praxis oft die Fragestellung, gerade bei Auslandsgesellschaften, naja, gehen wir praktisch mit der Körperschaftssteuer rein und legen den Ort der Geschäftsleitung, nehmen den im Inland an, oder ist sogar die Gesellschaft bedroht, dass sie steuerlich überhaupt nicht hält und eigentlich die Einkünfte einer anderen Person zuzurechnen sind. Ja, gut, und das hat für die Selbstanzeige natürlich dann schon elementare Bedeutung, weil wenn ich das nicht über die einerseits Darlegung der Verfehlung, andererseits auch Offenlegung der bedeutsamen Umstände absichere, dann gehe ich natürlich da schon ein Risiko ein, wenn die Behörde dann eine andere Qualifikation vornimmt als die, die ich in der Selbstanzeige angebe. Das Gleiche gilt natürlich auch für Stiftungen oder auch, ich hatte es zuletzt, auch für die Auslegung von Kauf- und Abtretungsvereinbarungen. Auch da kann sich ja die Frage stellen, naja, in welchem Zeitpunkt habe ich die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Einkünfte oder die Vermögensgegenstände erlangt? Und das kann dann oft gerade bei Verträgen, Kauf- oder Abtretungsvereinbarungen zu Auslegungsfragen und möglicherweise auch dann zu nicht eindeutig definierbaren Zeitpunkten führen. Und auch da wäre es gut, den Vertrag dem Schreiben, mit dem Selbstanzeigeschreiben beizulegen. Und gegebenenfalls auch beide Zurechnungs- oder beide steuerlichen Steuerentstehungszeitpunkte abzusichern in der Offenlegung der Bemessungsgrundlagen. Also vielleicht das noch ein Tipp, dass man hier, auch wenn die eigene Ansicht, noch so begründet sein mag, sobald hier das Risiko besteht, dass die Behörde den Sachverhalt anders sehen könnte, würde ich hier, gerade wenn es sich um eine Selbstanzeige handelt, Risiko rausnehmen, denn der Klient hat sicher dann keine Freude, wenn Sie sagen, ja, die Behörde konnte die Steuern festsetzen, aber wir haben halt die Bemessungsgrundlagen in der Selbstanzeige nicht geliefert, haben diese Variante nicht mit abgesichert, denn dann war das Ganze ja allenfalls ein Geständnis und keine strafbefreiende Selbstanzeige. Also wie gesagt, hier bei Selbstanzeigen immer Prio Nummer 1 Absicherung oder Absicherung der strafbefreienden Wirkung und im Zweifel hier dann bei der Offenlegung der bedeutsamen Umstände Zurechnungsrisiken, Qualifikationsrisiken bei der Darstellung der Bemessungsgrundlagen rausnehmen. Das war somit Punkt 3 und vielleicht einen vierten Punkt, den hatte ich jetzt unlängst erst vor Weihnachten in einer Selbstanzeige gehabt. Warum? Da geht es dann um die Schadensgutmachung und vielleicht da auch wichtig, gerade in Fällen, wo Sie vielleicht in die Situation kommen, dass Sie bei Gesellschafterstreitigkeiten oder in Konfliktfällen, gerade in Scheidungsfällen, gezwungen sind, dass Sie beispielsweise eine Selbstanzeige für eine GmbH erstatten, bei der es zwei Geschäftsführer gibt oder zwei Gesellschafter-Geschäftsführer gibt und die gerade im Streit sind und jeder von denen natürlich noch voll handlungsfähig ist, zivilrechtlich, wo gilt es dann aufzupassen? Naja, insbesondere bei der Schadensgutmachung, wenn Sie hier eine Selbstanzeige erstatten und die Steuernachzahlung, ich sage jetzt mal ungewidmet, auf das Abgabenkonto vornehmen, dann kann es gerade dazu führen, dass Sie bei Geschäftsführerstreitigkeiten der eine Geschäftsführer sich freut und sagt, naja, das Guthaben, das ziehe ich gleich runter vom Steuerkonto oder ich verrechne es mit anderen Abgaben, sodass natürlich dann maximale Gefahr besteht, dass diese Steuernachzahlung auf diesem Konto nicht dort landet, nämlich bei der Verrechnung mit den selbst angezeigten Abgaben. Und da, wie gesagt, Achtung, Achtung, hier müssen Sie als Berater sicherstellen, wenn Sie in die Selbstanzeige gehen, dass dann auch diese Schadensgutmachung für Ihren Klienten nicht gefährdet ist. Und das geht am besten in der Praxis, wenn Sie dieses Kürzel dreimal DORA plus Monat Einreichung der Selbstanzeige verwenden, also quasi zweckgewidmet hier diese Abgaben für diese Selbstanzeige widmen und wie gesagt dreimal DORA, also Triple D ist in dem Fall kein schlechtes Investment Rating, sondern ist in dem Fall die einzige Möglichkeit, wie Ihr Klient ruhig schlafen kann, weil warum? Das wird dann dieses Guthaben auf diesem Abgabenkonto sofort auf Verwahrung genommen und kann damit nicht von einem Geschäftsführer, mit dem sie im Streit sind, ich sage mal, zweckentfremdet werden oder für andere Abgaben herangezogen werden. Also ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Punkt, um hier nicht die Gefahr zu haben, dass sie dann das Pulver verschossen haben und die strafbefreiende Wirkung nicht sichergestellt ist und sie dann quasi erpressbar sind. In dem Zusammenhang vielleicht auch wichtig, das muss Ihnen bewusst sein, wenn Sie es in diesen streitigen Verfahren zu tun haben und Sie haben zwei Geschäftsführer mit gegenläufigen Interessen, kann es natürlich auch sein, dass Sie Ihre Steuervollmacht für die Gesellschaft, ich sage jetzt mal, nur wenige Stunden haben und Sie von der Gegenseite dann abberufen werden. Das kann sogar dazu führen, dass sich die GmbH lahmlegt. Auch das gilt es natürlich dann in der Kommunikation mit den Abgabenbehörden bei der Selbstanzeige mit zu berücksichtigen, dass Sie vielleicht als Berater für die Selbstanzeige ein kleines Fenster haben, wo Sie diese erstatten, aber dann bei der Prüfung und bei der Festsetzung nicht mehr als steuerlicher Berater mit an Bord sind. Auch das kann dann in dieser Situation zu Unwägbarkeiten führen, wo Sie den Klienten im Fall der Selbstanzeigeerstattung bereits frühzeitig im Vorfeld darauf hinweisen sollten. Wie gesagt, das wären von meiner Seite vielleicht ein paar Stolpersteine, die nicht an der Oberfläche sind, die vielleicht für den einen oder anderen neu sind. Aber wie gesagt, ich hatte sie zuletzt und würde meinen, dass wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen auch mit diesen Themen konfrontiert sein sollte. Ansonsten freue ich mich über Ihr Feedback, hoffe, die Folge hat gefallen und wünsche Ihnen eine gute Woche.